Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Am Schluss des Berliner Theatertreffens vor 10 Tagen, da hat die Jury eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Sie hat die Frauenquote wieder abgeschafft. Die galt seit 2020 für die Auswahl der 10 Produktionen beim Festival. Als Begründung dafür wurde angeführt, der Anteil der Regisseurinnen im Theater sei inzwischen gestiegen. Dann gibt es auch non-binäre Regieführende, die bei der Quote gar nicht berücksichtigt würden. Und man wolle sich bei der Auswahl wieder ganz aufs Künstlerische konzentrieren. Die Kritik an dieser Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Der Verein Pro Quote Bühne forderte, die Quote nicht abzuschaffen, sondern zu überarbeiten und auch non-binäre Personen einzubeziehen. Und für diesen Vorschlag kommt jetzt heute Unterstützung in Form eines offenen Briefes, den zahlreiche Theaterschaffende unterzeichnet haben. Einige von ihnen leiten große deutsche Schauspielhäuser. Dazu jetzt ein Kommentar unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt.
In puncto Gleichstellung steht es an deutschsprachigen Theatern hervorragend. Kann ja gar nicht anders sein. Ein Blick auf die lange Liste von Intendantinnen und Intendanten, von Schauspielleitern, DramaturgInnen, führenden Regisseuren genügt, die sich jetzt alle für eine 50%-Quote von weiblichen Regisseuren einsetzen. Genial. Endlich brechen die Strukturen auf. Endlich nehmen die Chefinnen und Chefs den Theaterbetrieb in die Mangel, für den sie selbst verantwortlich sind. Wer weiß, vielleicht kümmern sie sich als nächstes sogar um den gigantischen Gender Pay Gap im Kulturbetrieb. Ach, wäre das schön. Aber Fehldiagnose. Viele der führenden Theaterleute, deren Namen man nun lesen kann, mögen Gleichberechtigung höchstens, wenn sie kostenfrei kommt. Mit einer Unterschrift unter den offenen Brief, der sich gegen ein Abschaffen der Frauenquote beim Theatertreffen wendet. Das geht schnell und sieht gut aus. Alles, was es dafür braucht, ein bisschen Verdrängungsleistung. Wie sonst bringt es der Bamberger Intendant fertig, darunter seine Unterschrift zu setzen, wo er am eigenen Haus die Frauenquote im Regiebereich mitnichten erfüllt. Dort inszenieren in der kommenden Saison 8 Männer und 4 Frauen. Dem Karlsruher Schauspielchef ist wohl noch gar nicht aufgefallen, dass er in der nächsten Spielzeit ausschließlich Texte von Männern inszenieren lässt. Und wann hat eigentlich der langjährige ehemalige Intendant des Hamburger Thalia-Theaters und des Deutschen Theaters in Berlin in seiner 40-jährigen Laufbahn die Frauenquote eingeführt? Gar nicht? Ach so, na egal, Unterschrift am Ende der Karriere reicht ja. Womöglich ist der offene Brief Satire? Vielleicht möchten die Initiatorinnen ihn als öffentlichen Pranger benutzen. Schaut, alle diese Theaterchefs sind für die Quote. Jetzt müssen sie sie auch umsetzen. Das wäre was. Nur, selbst die zahlreichen Unterzeichnenden, die sich tatsächlich für Gleichberechtigung am Theater einsetzen, ganz ohne Frauenquote übrigens, sind hier in den falschen Ring gestiegen. Denn die Jury des Theatertreffens ist eben nicht die bundesdeutsche Theaterregierung, sondern eine Jury aus 7 TheaterkritikerInnen, die Inszenierungen in einem ästhetischen Wettbewerb nach ausschließlich ästhetischen Kriterien beurteilt und damit höchstens den Betrieb abbildet, Strukturen sichtbar macht. Man kann das falsch finden, man kann der Meinung sein, die Jury sollte an der 50% Frauenquote festhalten. Man kann sogar entgegen aller Statistiken behaupten, die Quote beim Theatertreffen sei maßgeblich dafür, dass inzwischen mehr Frauen an Theatern inszenieren. Man kann es für ein falsches Signal halten. Doch was man nicht kann, 7 unabhängigen KritikerInnen die Verantwortung für Theaterstrukturen aufdrücken, die man selbst weiter verändern muss. Und wie war das nochmal? Haben sich nicht dieselben Menschen, die der Jury jetzt Vorschriften machen wollen, vor ein paar Wochen noch für freie und unabhängige Jurys ausgesprochen? Gab es da nicht einen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, der von eben diesen Theaterleuten öffentlich aufs Schärfste kritisiert wurde, weil er Jurys nicht unabhängig agieren ließ? Klar, Weimar hatte nicht die Frauenquote auf der Agenda, sondern wollte die Welt vor angeblich linksextremen Buchhandlungen und palästinensischen Literaturprojekten retten. Das ist halt nicht so schick. Trotzdem, eine erzwungene Quote ist ein ebensolcher Eingriff in die unabhängige Juryarbeit. Die JurorInnen möchten in den kommenden 2 Jahren allein aus ästhetischen Kriterien ihre Auswahl treffen, um dann womöglich neu zu justieren. Es gibt Schlimmeres, würde man meinen. Sollte das Theatertreffen 2027 tatsächlich mehr Regisseure und Autoren präsentieren als Regisseurinnen und Autorinnen, dann machen die Unterzeichnenden hoffentlich die Theater in Bamberg, Karlsruhe und andernorts dafür verantwortlich und nicht die Jury, die diese Missstände abbildet.
Ein Kommentar von Barbara Behrendt war das zu einem offenen Brief, in dem Theaterschaffende kritisiert haben, dass die Frauenquote beim Berliner Theatertreffen abgeschafft wurde. Hochöfen und Schornsteine, die Völklinger Hütte im Saarland, war einmal ein Eisenwerk mit mehr als 17.000 Beschäftigten. 1873 gegründet, hatte das Werk seine besten Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann kam die Stahlkrise, 1986 wurde das Werk stillgelegt und 1994 dann zum Weltkulturerbe erklärt. Seitdem wird der Ort als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt und es geht dort auch um Industriegeschichte, also um die Auseinandersetzung mit der Völklinger Hütte selbst. Dazu ist ab November eine große Ausstellung geplant unter dem Titel »Das stählerne Herz« und morgen schon findet ein Symposium dazu statt. Ich habe den Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil, zum Titel gefragt, das stählerne Herz. Das steht ja für den industriellen Herzschlag einer Region, aber es hat ja auch etwas Kaltes, Maschinelles. Sind das zwei Pole, um die es hier beim Symposium jetzt geht?
Das ist definitiv so. Wir haben zum Beispiel Michael Röhrig hier, den Stadtarchivar von Völklingen, der wird eben genau in dem Symposium die Entwicklung der Stadt Völklingen parallel zum Eisenwerk nachzeichnen. Und da geht es natürlich dann sowohl um den Wohlstand wie auch die Krisenzeiten der Menschen, die immer direkt verquickt sind mit der Entwicklung des Eisenwerks. Und wir haben dann einen Autor, der lange auch bei Saarstahl beschäftigt war, Hubert Kesternich, der wird aufzeigen, wie eben sich die Arbeiter wirklich ganz massiv ihre Rechte gegen den Willen der röchlingischen Patriarchen erkämpfen mussten, wirklich im Wortsinn erkämpfen. Und in der Ausstellung wird man zum Beispiel den Wegbereiter der Nationalsozialisten im Saarland, nämlich Hermann Röchling, den damaligen Patriarchen, dann sehen bei der Saarabstimmung. Und neben ihm ist dann ein Mann mit dem unmissverständlichen Schild Maul halten. Also diese stählerne Herz hat natürlich 17.000 Menschen ernährt in den Hochzeiten, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viel Leid auch mit sich gebracht, sehr viel Umweltverschmutzung, sehr viel Krankheiten. Und auch das wird alles Thema.
Das heißt, die Völklinger Hütte, die steht da für die Macht des Kapitalismus im guten wie im schlechten Sinne, also für Wohlstand, haben Sie schon angesprochen, für die breite Masse, auf der anderen Seite Ausbeutung von Arbeitskräften durch niedrige Löhne und auch gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen, Stichwort Staublunge.
Ganz genau. Wir haben jetzt schon tatsächlich ja in der aktuellen Ausstellung ein großes Werk von Christoph Brech, wo es eben genau darum geht. Da haben wir Röntgenbilder bekommen hier von Völklingen, von den Kliniken. Und da stellte sich eben heraus, dass nach all diesen Jahren immer noch die Menschen Karzinome und Staublungen haben. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das zu den Zeiten war, als es tatsächlich wirklich ein aktives Eisenwerk war. Und Sven Deckert wird ja auch morgen sprechen. Er hat ja gerade dieses neue Standardwerk Kapitalismus, Geschichte einer Weltrevolution geschrieben und hat da eben die Hütte Monument des globalen Kapitalismus genannt. Und das trifft es eben extrem gut. Hier wurden halt Brückenpfeiler ebenso hergestellt wie die Granaten, die diese Brücken wieder zerstört haben. Und das Eisen wirklich für 90% aller Stahlhelme des Ersten Weltkriegs, das wurde eben hier produziert. Und deswegen hat dieses Eisenwerk wirklich halt im Wortsinn Geschichte gemacht.
Lassen Sie uns auf die Familie Röchling nochmal eingehen, die ja da sehr bestimmend war. Wird denn beim Symposium und in der Ausstellung im Herbst dann auch eine neue Sicht auf diese Unternehmerfamilie eröffnet? Also auch was ihre Haltung im Nationalsozialismus angeht und die Beschäftigung von Zwangsarbeitern?
Definitiv. Wir werden das Feld nochmal massiv aufwalten. Bisher hat sich die Völklinger Hütte eigentlich nur mit der Zwangsarbeit hier vor Ort beschäftigt. Und ich habe dann tatsächlich mit einer Wissenschaftlerin Inge Plettenberg besprochen, dass wir eigentlich nochmal schauen müssen, wie war das eigentlich mit Röchling als Unternehmen? Denn das war ein wirklich global agierendes Unternehmen. Es hatte Rüstungsbetriebe in Wetzlar und es hat vom Atlantikwall bis zur Ukraine Einfluss genommen. Und Hermann Röchling war sowohl in der Wolfschanze wie auch in der Ukraine dann in Vinica, also in beiden Führerhauptquartieren, ein gern gesehener Gast, der auch immer wieder mit seiner Taifun Messerschmitt dorthin flog. Das heißt, diese enormen, engen Beziehungen, die ja schon damit anfingen, dass er 1933 gesagt hat, das Saarland sollte doch kein Schutzgebiet für Juden werden, sondern wir müssten jetzt wirklich was tun. Und das hat er dann ja insgesamt mit Hitler auch geschafft, dass man eben 1935 dann den Anschluss gewann. Und natürlich war er einer der großen Kriegsgewinner. Wir haben halt die Statistiken, wo man einfach sieht, egal ob die Waffen dann gar nicht mehr benötigt wurden, kassiert hat immer natürlich das Unternehmen. Also das ist ja auch der Teil dieses Kapitalismus-Themas, dass natürlich eben Eisen nicht nur Fortschritt bedeutet, sondern auch Krieg, aber dass man selbst im Krieg eigentlich immer gewinnt als Unternehmer.
Der Einfluss des Eisenwerks auf die Region war sehr groß. Wie groß war denn umgekehrt der Einfluss der Region auf die Entwicklung der Völklinger Hütte? Das Saarland stand ja nach 1945 erstmal unter französischer Kontrolle und kam erst dann 1957 wieder zu Deutschland.
Wir haben eigentlich wirklich den Anspruch zu zeigen, dass es wirklich immer auch um große Dimensionen geht, weil es gerade diese Grenzlage war, wo ja hier sechsmal die Besitzung gewesen war. War es wieder Sonderbund, dann war es wieder Deutschland. Adenauer schreibt persönlich der Familie Röchling nach dem Krieg, er möchte erst, dass das Unternehmen in französische Hände kommt, dann geht es wieder zurück. Und Gipfelpunkt der ganzen Geschichte in den 50er Jahren bietet Adenauer persönlich den Röchlings Rheinmetall an, weil die ja schon Rüstung können. Es ist wirklich so, dass diese Politiker und Kapital und Staat von Kaiser Wilhelm bis Gustav Heinemann eigentlich einen großen Strom darstellen. Und das wollen wir natürlich schon darstellen, dass eigentlich das wie ein Spiegel oder eben noch besser, wie der Titel es nennt, ein Brennglas ist, die Ereignisse um die Hütte, die eigentlich zeigen, dass das wirklich die Geschichte von Deutschland und Europa ist, die wir hier erzählen können.
Das war der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil, über ein Symposium zur Geschichte der Völklinger Hütte morgen und eine geplante Ausstellung im Herbst. Die deutschen Kommunen stecken zurzeit in der wohl größten Finanzkrise der Geschichte der Bundesrepublik. Wo könnte mehr Geld reinkommen? Wo kann gespart werden? Eine fast unlösbare Aufgabe, mit der sich viele Verantwortliche konfrontiert sehen. Manche Kommunen erhöhen die Hundesteuer, andere die Parkgebühren oder auch die Grundsteuer. Schon Anfang des Jahres, da hat der Städtetag gewarnt, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen von den 400 Kommunen kaum noch eine einen ausgeglichenen Haushalt hat. Die Folge? Sportvereinen und freien Trägern werden Mittel zusammengestrichen. Die Öffnungszeiten von Schwimmbädern werden verkürzt. Und die Kultur? Dorothea Markus ist dieser Frage nachgegangen.
Oberhausen, 200.000 Einwohner, ist eine der am höchsten verschuldeten Städte Deutschlands. Die einstige Kohle- und Stahlstadt hat mit hoher Arbeitslosigkeit und Steuerausfällen zu kämpfen. Aber die heutige Finanznot hat noch andere Ursachen, erzählt Apostolos Zalastras, seit 2010 Kulturdezernent und zugleich Stadtkämmerer.
Also die Finanzlage der Kommunen ist eine absolute Katastrophe und es gibt im Augenblick nicht irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels, wie diese in irgendeiner Form sich wieder verbessern können.
Trotzdem gilt gerade Zalastras als Kulturförderer und Ermöglicher. Oberhausen hat ein großes Stadttheater, zahlreiche Museen und erhält die internationalen Kurzfilmtage. Wie geht das zusammen mit den Sparzwängen der Stadt?
Wir schonen den Kulturhaushalt nicht. Wir reduzieren unseren Zuschuss ans Theater. Wir werden auch kleinere Beträge bei den Kurzfilmtagen reduzieren und wir haben sämtliche Eintrittspreise erhöht.
Dennoch ist Zalastras als Kulturdezernent jemand, der sich für die Kultur einsetzt, ihren Wert schätzt. Weit über das hinaus, was der Begriff freiwillige Aufgabe nahelegt.
Wir haben als Kommune die Pflicht, auch Kultur den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Das ist nur gesetzlich nicht geregelt. Deswegen sind die Kulturhaushalte durchweg unter Druck.
Im Theater Oberhausen etwa sind diese schonenden Bemühungen schon angekommen und haben 600.000 Euro eingespart, erarbeitet nach den Empfehlungen des Deutschen Bühnenvereins, genannt Theaterpakt. Intendantin Katrin Mädler schildert, wie sich dies auf das Theater konkret auswirkt.
Es ist gut, dass die Kürzungen bei uns in Form des Theaterpakts passieren, denn wir sind darüber in einem engen Gespräch mit unserer Kulturpolitik. Bei aller Schmerzhaftigkeit dieser Einsparung überraschen diese uns nicht wie andernorts und wir können mit etwas Zeit einen Prozess und tragfähige Konzepte dafür entwickeln.
Und dennoch ziehen dunkle Wolken in den Kulturhaushalten der Städte auf. In 5 von 23 kreisfreien Städten von NRW werden in den Haushaltsplänen für dieses Jahr keine Erhöhungen des Kulturetats mitgedacht. Das kommt einer faktischen Kürzung des Kulturetats gleich. Denn Preis- und Tarifsteigerungen können von den Kulturinstitutionen nicht aufgefangen werden. In Köln müssen die Bühnen der Stadt 1 Million Euro sparen, wird die schon geplante Tanzsparte nicht realisiert. In Bonn wird ab dem Jahr 2028 sogar gestrichen. Eine sogenannte Kulturagenda soll 5 Millionen an Kulturförderung kürzen. Immerhin bleiben die Zuschüsse für die freie Szene erhalten. Auch in Wuppertal macht man sich Sorgen. Etwa die Dramaturgin und Co-Vorsitzende des Freien Netzwerks Kultur, Uta Azpodin.
Schauen wir uns die Zahlen genauer an, dann ist es so, dass seit 2010 beispielsweise der Kulturanteil am Gesamthaushalt gesunken ist, also von 5,9% auf 4,9%. Und auch die freie Szene von 0,17 auf 0,14%. Das ist wirklich sehr wenig.
Soweit sei es schon, dass in Wuppertal renommierte Kulturorte wie die Insel oder das Loch nicht mehr kostendeckend gefördert würden. Und das, obwohl sie im letzten Jahr ausgezeichnet wurden und Preisgelder erhalten haben.
Es kann doch einfach nicht sein, dass diese Preisgelder den Bedarf der Kulturorte auffangen. Das sollte Grundaufgabe der Kommune sein. Mehrfach habe ich gehört, dass die Kulturorte ohne die Preise ganz klar von der Insolvenz bedroht wären.
Und auch Katrin Wedler ist besorgt.
Bei allem Verständnis für die dramatische Haushaltslage der Kommunen entwickelt sich, finde ich, mit dieser wenig leidenschaftlichen Haltung zur Kultur ein wirklich trauriges und sehr unterkomplexes Menschen- und Gesellschaftsbild. Und das macht mir echt Angst.
Dorothea Markus berichtete, was die schlechte Finanzlage der Kommunen für die Kultur in NRW bedeutet. Und wenn Sie noch mehr über das Thema wissen wollen, in unserer Sendung Kulturfragen, da ging es vorgestern darum, wie sich Theater kreativ aus der Finanzmisere herausarbeiten. Eine Sendung, die Sie online nachhören können. Viele Orte, an denen etwas Berichtenswertes passiert, die kennen wir nur aus den Medien. Der Künstler Thomas Demand hat basierend auf solchen Fotos die Orte mit Papier und Pappe nachgebaut und sie dann selbst fotografiert, um sie anschließend zu zerstören. Berühmt geworden ist etwa das Badezimmer, in dem der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Uwe Barschel tot aufgefunden wurde, oder auch die Küche, in der einer der Attentäter vom 11. September lebte. Für eine Ausstellung in Wien hat sich Thomas Demand jetzt mit historischen Modellen von Bühnenbildern beschäftigt. Titel: Räume, die von gestern träumen. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Der Saal wirkt groß, grau und auf den ersten Blick ein wenig einschüchternd. Von der hohen Decke hängen zwei Reihen mit eigentümlichen Lampen mit übergroßen Schirmen herab. Sie werfen ein fahles Licht in den Raum. Die Wände sind vollständig mit einer Tapete verkleidet, die wie grauer Felsen wirkt und den Saal zusammen mit dem Marmorfußboden in eine riesige graue Grotte verwandelt. Auf die Wände hat Thomas Demand großformatige Aufnahmen mit zumeist landschaftlichen Details aus historischen Bühnenbildern gehängt. Diese Bühnenbilder existieren heute nur noch in Form historischer Modelle. Demand hat sie im Theatermuseum Wien oder im Musée National de Monaco entdeckt und für seine Aufnahmen nutzen können.
Mit einer kleinen Minikamera konnten wir da rein. Wir durften das Ding nicht bewegen, nicht anfassen, aber die Kamera konnte man natürlich anfassen und bewegen. Und jedes von den Bildern, die Sie hier sehen, besteht ungefähr aus 80 bis 90 Einzelaufnahmen, die verschiedene Schärfen abbilden, die dann zusammen kombiniert werden.
Berichtet Thomas Demand. Oft hat er Modelle für seine Fotografien nach Pressebildern selbst gebaut und dann fotografiert, um so die Orte von ihrer Bedeutungsaufladung durch die jeweils aktuelle Berichterstattung zu entkoppeln. In diesem Fall aber gab es die Modelle schon. Sie zeigen Bühnenbilder von der Zeit des Barock bis zur Wende zum 20. Jahrhundert und entwerfen für Demand einen völlig eigenen Bezug zur Wirklichkeit.
Meine Modelle sehen sehr utopisch aus, sehr unberührt. Die Modelle, die Sie hier sehen, die sind keine Ausstellungsmodelle. Damals gab es überhaupt keinen Ausstellungsbetrieb dafür. Das sind wirklich interne Modelle für die Bühnenbildner. Die haben aber alle so Traumräume, so Traumwelten, die Urahnen von den Traumwelten, die Sie jetzt mit KI herstellen können auf Ihrem eigenen Handy. Der Wald, der Kirschgarten, die Grotte, die Berggipfel. Das sind natürlich Realitätsfluchten, die wir in anderer Form aber immer noch benutzen. Das interessiert mich natürlich, die Verbindung zu dem Heute irgendwie, aber zu dem, was die damals darstellten.
Vielfältige Landschaftsformationen lassen sich erkennen, doch sie wirken zugleich, wie so oft in den Fotografien von Thomas Demand, wie abstrakte Substrate einer Handlung, die sich nur noch schemenhaft erahnen lässt. Eine Grotte, in die von irgendwoher Tageslicht einfällt und die Schemen von Pflanzen hervortreten. Ein Laubengang, hinter dem sich eine scheinbar antike Architektur mit Skulpturen erhebt. Ein grüner Tümpel im Wald oder Tannen vor einer Hochgebirgslandschaft. Die konkreten Opern selbst, zu denen diese Bühnenbilder einmal gehörten und die auf kleinen Hinweisschildern unter den Bildern genannt werden, sind dabei oft nur noch historische Referenz. Ihren Auftritt haben die Bilder und ihre Motive hier als Klischees von Natur- und Kulturräumen, die sie reproduzieren.
Ich glaube, die wirklich fundamentale Kulturtechnik, die der Westen hervorgebracht hat, ist die Idee des Modells. Die Welt ist viel zu komplex für uns, um sie zu begreifen. Deswegen helfen wir uns mit Modellen. Das fängt mit Kinderspielzeug an, Architektur, das Rentenmodell, die Wettervorhersage, Large Language Models bei KI. Das sind alles deduzierte Erfahrungen mit der Welt, die darauf reduziert sind, auf die Dinge, die uns wichtig sind.
Von den historischen Bühnenbildern aus fällt auch ein neuer Blick auf diesen seltsam hergerichteten Ausstellungsraum. Demand hat ihn selbst wie ein fotografisches Modell gestaltet, nur eben eines in Lebensgröße. Die Anmutung einer grauen Felsengrotte hat er durch zerknittertes Papier erzeugt, das er unter verschiedenen Lichtsituationen abfotografiert und in eine Tapete verwandelt hat. Die Deckenlampen geben die Lichtsituationen in einem jener Archive wieder, die Demand in den Museen vorgefunden hat, die die Bühnenbildmodelle aufbewahrten. So verdoppelt das Museum die Realität, aber eben nicht eine Realität an sich, sondern die des Modells. Wie immer bei Thomas Demand weiß man am Ende nicht mehr so genau, welche Wirklichkeit die wirkliche ist.
Carsten Probst war das über die Ausstellung Räume, die von gestern träumen, neue Arbeiten von Thomas Demand in Wien. Und wir bleiben in Wien. Die Kulturmeldungen kommen jetzt mit Jörg Biesler.
Die Wiener Festwochen unter aktuell Intendant Milo Rau stehen für künstlerische Provokation und inszenierten Eklat. Nun haben sie den Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel eingeladen, dessen libertäre und demokratieskeptische Haltung und dessen Macht, unter anderem als Mitgründer des Überwachungsunternehmens Palantir, führen, um es vorsichtig zu sagen, regelmäßig zu Kritik. Der Deutschlandfunk-Podcast Die Peter-Thiel-Story erzählt diese Geschichte. Die Chefdramaturgin der Wiener Festwochen, Sarah Abbassi, sagte dem ORF zu den Gründen der Einladung:
Weil wir zum einen nicht an Deplatforming glauben. Also wir glauben nicht, dass es was bringt, Menschen, die eine Meinung haben, die man selbst nicht teilt, einfach nicht zu Debatten einzuladen. Und weil wir glauben, dass jemand wie Peter Thiel viel zu viel Macht hat und viel zu viel Einfluss, viel zu viel Geld hat und in die höchsten Kreise der Politik verstrickt ist, als dass wir das ignorieren könnten.
Ja, Peter Thiel gilt als einer der einflussreichsten Menschen der amerikanischen Tech-Elite. Er ist Großspender für Donald Trump und J.D. Vance und äußert sich kaum öffentlich. Jetzt wird er am 7. Juni auf dem Podium in Wien mit dem linken Theologen Wolfgang Palava und Intendant Milo Rau diskutieren. Die Festwochen wollen damit Öffentlichkeit herstellen, sagt Sarah Abbassi.
Er hat ja in der Vergangenheit mehrere Vorträge gehalten, Vorträge unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und genau das finden wir gefährlich und falsch. Und wir glauben, wenn wir ein kritisches Gespräch führen, dann ist das richtig. Und wir glauben auch an die Respublika und die öffentliche Sache und glauben, dass wir informiert sein sollten.
Sarah Abbassi von den Wiener Festwochen im ORF über die Einladung des Tech-Milliardärs Peter Thiel. Daran gibt's Kritik, offenbar auch von Teilen des Ensembles der Festwochen. Daher wird's schon am Freitag eine sogenannte Debatte der Republik geben, bei der öffentlich über die Gründe für die Einladung von Palava und Thiel gesprochen wird und alle Meinungen dazu gehört werden sollen. Die Wiener Festwochen behalten sich vor, je nach Ergebnis der Debatte, die Veranstaltung wieder abzusagen. Die Koalitionäre CDU und SPD hatten sich bereits darauf geeinigt. Heute hat auch das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gebilligt. Nachdem müssen Streamingdienste wie Netflix, Amazon und Disney Plus verpflichtet müssen Streamingdienste wie Disney, Amazon und Disney Plus künftig in Deutschland investieren, um den Filmstandort zu stärken. Das gilt auch für Fernsehsender. Die Dienste und Sender sollen nun mindestens 8% ihres Jahresumsatzes in den Filmstandort stecken. Das könnte sich auf hunderte Millionen Euro summieren. In der deutschen Filmbranche herrscht schon seit Jahren Flaute. Die Produktionen sind abgewandert in andere europäische Länder. Der britische Dirigent Daniel Harding wird zur Saison 2027-28 neuer Musikdirektor des Los Angeles Philharmonic. Er folgt damit Gustavo Dudamel, der als Chefdirigent zu den New Yorker Philharmonikern wechselt. Seine musikalische Laufbahn hat Harding als Trompeter begonnen. Früh wurde er von Simon Rattle gefördert. Im City of Birmingham Symphony Orchestra war er Assistent von Simon Rattle. Und der Regisseur und Bühnenbildner Andreas Kriegenburg wird ab der Spielzeit 2027-28 neuer Schauspieldirektor am Staatstheater Meiningen. Kriegenburg hat regelmäßig an den großen Häusern inszeniert, an der Volksbühne Berlin, dem Thalia-Theater und dem Wiener Burgtheater.
Jörg Biesler war das mit den Kulturmeldungen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.